Stell ich den Teller auf, nicht da. Oh, hallo, ja. Hallo, ihr Lieben da draußen. Hallo, Andreas.
Liebe Hörerinnen,
wie geht's denn
ja,
so?
Wunderbar, es ist Nikolaus. Wir nehmen zumindest am Nikolaus auf, ja.
Es ist Nikolaus und wir machen heute Aufnahme im Schlafanzug. Ich werde gleich noch ein Foto davon machen und das ins Netz stellen, weil ich unterschätzt habe die Begeisterungsfähigkeit fast erwachsener Kinder für ein paar Stücke billige Schokolade und was Liebes von den Großmüttern. Mhm. Das hat etwas länger gedauert, deshalb hatte ich jetzt keine Zeit, aber wir machen ja hier sozusagen nicht Hörfunk, aber Podcast und Podcast ist ja ohne Bild. Und ich sag mal, aber ich habe einen sehr schicken Pyjama an. Also das ist durchaus, also ich glaube, das geht durch die Zensur.
Na, dann ist ja alles in Ordnung. Aber du hast da bei mir sozusagen gerade einen Triggerpunkt gemacht. Ich habe nämlich auch schon geguckt. Ich habe meinen Stiefel natürlich auch rausgestellt. Aber Frage an meine Frau und meine Mutter, der war leer.
Ja, da war wohl jemand nicht artig. Ich habe gestern immerhin ein Glas Honig geschenkt bekommen. Und das ist ein ganz besonderes Glas Honig, weil meine Frau arbeitet ja bei einem großen Lebensmittelkonzern. Und dieser große Lebensmittelkonzern hat solche Bienenflächen auf seiner Arbeitsfläche, hätte ich beinahe gesagt, in seinem Arbeitsgebiet. Und da haben die Bienen Lavendelhonig gesammelt. Und den habe ich jetzt im Glas sozusagen zum Nikolaus bekommen.
Also du hast ein Werbegeschenk bekommen, wenn man so will.
Nein, das ist kein Werbegeschenk. Das ist was, war ein ganz besonderer, liebevoll gesammelter Honig, hoffe ich doch. Und ich habe ihn noch keiner Geschmacksprüfung unterzogen. Das ist richtig, ja.
Ich habe immerhin von meiner Mutter und von meinem Bruder und meiner Schwägerin jeweils einen Adventskalender bekommen. Das ist doch auch etwas, ne?
Ja, aber immer diese Advents, ich habe das doch kritisiert. Warum wurde das nicht befolgt, diese Unmengen von Adventskalendern? Bei mir ist Hans Gruber jetzt auf Höhe 6, ja, der vom Nakatomi Plaza gefallen ist. Und du hast jetzt viel Schokolade. Und dann beschwert er sich noch über keine Nikolausgeschenke. Naja, obwohl das kann man eigentlich nie genug kriegen.
Nein, aber gut.
Aber sind das denn wenigstens diese klassischen, bescheidenen Adventskalender oder hast du da jetzt auch jeden Tag ein Deodorant oder ein Bier oder
ein Goldbarren.
Ein Hammer, ja. Ein Goldbarren,
und ja. Und Bitcoin ist da auch viel drin.
Ja,
Es ist, es ist einer von einem großen Pralinenunternehmen aus Schleswig-Holstein. Das Zusammenarbeit mit einem Reisekonzern, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber das sind sehr, sehr gute Pralinen aus Brunsbüttel und einer anderen großen Pralinenfirma auch noch, ja genau. Aber
da wollen wir sagen, also
ich darf das ja nicht gar
Werbetreibende, wenn die zu unserem Podcast und zu unserem Image passen, obwohl darüber sollen wir jetzt auch lieber nicht reden,
dann
sind Werbetreibende natürlich herzlich willkommen. Nein, wäre auch eine Partnerschaft. Also ja, ich sieg mal, Gabriel ist ja jetzt auch zu Rheinmetall gegangen. Also wir sind ja durchaus flexibel. Aber natürlich jetzt ernsthaft gesprochen, also wenn das jetzt mal jemand hört, der Interesse an Werbung hat oder der vielleicht für sein Unternehmen auch seinen eigenen Podcast machen möchte, der kann auch gerne mal bei uns durchklingeln, weil wir sind jetzt wie lange on the road mit unserem Ding, Andreas? Über 4 Jahre jetzt.
4,5 Jahre, ne? Würde ich sagen, ne?
4,5 Jahre, ja. So. Und 100, das ist jetzt die 128. Sendung, glaube ich.
Mhm.
Und das ist ja schon, also da fallen schon Erfahrungswerte an. Und auch das ein oder andere. Aber darüber schnacken wir einen anderen Tag. Wir sind also hochmotiviert, oder ich bin hochmotiviert, was die Weihnachtszeit anbelangt. Und das ist ja jetzt ein perfekter Übergang.
Ja, das ist ein super Übergang. Aber es ist so ein bisschen auch so fies, weil du hast unsere Gästin, die wir heute haben, alleine in Lübeck besucht. So viel Transparenz muss sein, aber das hört man ja auch, dass ich nicht dabei bin. Nur das war, ist noch gar nicht so lange her, nämlich knapp 4 Wochen. Also ja gut, ist schon ein bisschen her. Das war ja gerade die Zeit, wo, sagt ihr ja auch gleich im Gespräch, wo Trump gewählt wurde. Und ich hatte...
Genau, das war ja auch da, wo ich Engholm alleine machen musste.
Genau, wo du auch... Mit
Herrn Engholm.
Genau, und wo du dann mit Frank Thomas Gollin, ihr hattet da ein schönes Gespräch, könnt ihr auch noch hören, falls noch nicht gehört, unbedingt hören.
Frank Thomas, ja.
Ja, genau, aber nicht zu vergessen. Ich hatte damals Corona und dachte, dann bist du ja erstmal durch damit. Jetzt habe ich eine Erkältung, ist das nicht fies? Das ist, ich weiß jetzt, das ist Zeit für Mitleid. Ich habe aber glücklicherweise eine, darf ich den Namen nennen? Ja, Gelo Revoice, ich weiß nicht, kennst du die? Die helfen einem wirklich so ein bisschen. Das sind so Halstabletten.
Ja. Ist jetzt homöopathisch?
Ich guck mal nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Nein, der nächste Triggerpunkt. Ich sag noch mal kurz was zu Daniela. die du besucht hast, eine wirklich interessante Gästin.
Also Daniela ist ja, wenn man das jetzt ganz lapidar sagen würde, Motivationstrainerin, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Aber sie geht also sowohl in Unternehmen, arbeitet aber auch mit privaten Menschen und hat selber auch einige Schicksalsschläge hinter sich und leidet am Tourette-Syndrom. Was sie genau macht, das wird sie uns alles gleich selber erklären. Wir haben das Interview in 3 Segmente unterteilt, aber das werdet ihr auch gleich alles hören. Was ich noch ergänzen möchte, ist, dass sie am Tourette-Syndrom leidet und das sind sogenannte Ticks. Menschen, die daran leiden, beschreiben das oft so für andere Menschen, wie wenn man Schluckauf hat. Also Schluckauf hatte ich vor kurzem tatsächlich relativ heftig draußen, auch schön, wenn es so kalt ist und so, sehr unangenehm. Aber was dabei eben gleich ist, ist, dass man dann das nicht verhindern kann. Man kann noch so viel machen, man kann diesen Schluckauf nicht verhindern und so verhält sich das auch mit diesen Ticks. Und bei ihr ist es eben ein leichtes Augenzucken und diese Intensität dessen ist manchmal etwas stärker und meistens aber bei ihr sehr milde, so auch in diesem Gespräch habe ich das einfach so aus dem Augenwinkel wahrgenommen, dass sie wirklich dann manchmal so mit dem Auge zuckt oder manchmal ist auch so ein bisschen die Wange involviert, aber das ist bei ihr relativ selten. Und damit geht sie auch auf die Bühne und macht, also ist sozusagen ihren größten Ängsten, weiß ich nicht, ob sie das so bezeichnen würde, entgegengetreten und ist eine ganz, ganz tolle Frau. Wir haben ja schon mal eine Sendung zum Thema Motivationstrainer gemacht.
Und über Narzissmus, und, darüber sprecht ihr auch.
Und, also, darüber sprechen wir auch.
Menschen
und
über von Narzissmus betroffen, so ist es ja.
Genau,
ja.
Können wir uns alles nochmal anhören. Und was ich dazu aber noch sagen wollte, gute Trainer oder Coaches findet man meistens nur über Empfehlungen. Natürlich machen die und wie Daniela auch viel Marketing und ist auch eine tolle Marketingfrau. Auf der anderen Seite ist es wirklich so, wenn ihr denkt, ach Mensch, das ist aber jemand, auf den ich mich einlassen kann, dann kann man vielleicht nochmal bei anderen Leuten nachfragen oder so. Also man sollte sich da einfach Referenzen holen oder wenn die Chemie stimmt, das auch einfach mal wagen. Aber ich glaube, heutzutage ist das auch relativ einfach, die Dampfplauderer von den wirklich guten Leuten zu unterscheiden. Die gibt es nicht oft, aber es gibt sie. So, und ich würde sagen, den Rest erzählen uns der Vergangenheitstommy und Daniela mal selber.
Ne? Schalten wir rüber zum Selbstwertgespräch.
Ja, vielen Dank, ihr beiden. Und da sind wir jetzt heute bei uns zu Gast, Daniela Landgraf. Und wenn ich im Lexikon unter umtriebig nachschaue, dann ist da ein Bild von dir, oder?
Das könnte durchaus sein, ja.
Ja, du hast, habe ich das richtig, richtig gelesen oder gehört, du hast 40 Bücher geschrieben, ist das richtig so? Aber
ja. Ich habe nicht alle selbst geschrieben, also ich habe 19 Bücher selbst geschrieben und veröffentlicht, Nummer 20 kommt demnächst. Und ich habe um und bei jetzt 22, 23 Autoren von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung begleitet.
Ja, denn du bist sozusagen auch ein Geist, ja? Also ja. Gerade Halloween ist gerade vorbei, also man kann dich als Geist buchen, als Geist, als Ghostwriterin.
Ist das ja, so richtig? Genau, ja. Das ist richtig.
Und da kann jeder zu dir kommen und sagen, ich möchte, dass du mir einen Krimi schreibst oder geht es da dann wirklich um, okay, also es geht dann eher dann um die Branche, in der du auch bist. Du bist Trainer, Coach, Autorin, was noch? Vortragsrednerin, Speaker, sagt man heute. Ja, es ist ja, wirklich genau. So. Wie lange machst du das schon so insgesamt?
Also insgesamt bin ich schon ewig selbstständig seit über 30 Jahren auf jeden Fall. Aber das, was ich heute mache, das mache ich jetzt seit 7, 8 Jahren ungefähr. Mhm. Vorher war ich in der Finanzbranche tätig. Mhm. Auch viel im Coaching, im Trainingbereich, in der Finanzbranche. Aber vor einigen Jahren habe ich dann angefangen, meinen Kindheitstraum tatsächlich zu leben. Und das ist das Thema Bühne. Seitdem bin ich viel als Keynote-Speakerin unterwegs, als Moderatorin unterwegs. Und das Buchschreiben und Buchveröffentlichen, auch das Buchcoaching ist tatsächlich so zu mir gekommen. Ich sage immer, das ist mein geschenktes Business. Das hat sich irgendwie aus sich selbst heraus entwickelt. Ich habe nie geplant, so viele Bücher zu schreiben. Und ich hatte auch nie den Plan, Buchmentorin zu werden. Das kam tatsächlich dann in der Corona-Zeit auf mich zu, wo mehrere Menschen mich gefragt haben, ob ich sie nicht dabei unterstützen könne, Bücher zu schreiben und zu veröffentlichen.
Wow. Wow, interessant, weil dass diese Trainer- und Coach-Branche, sage ich mal so seit 7, 8 Jahren, sagst du, machst du das, und ich finde diese, was hast du gesagt, geschenktes?
Ist mein geschenktes Business.
Geschenktes Business, das finde ich großartig, das würde ich mir sichern lassen, das finde ich total gut. Und nun habe ich mich ja auch ein paar Jahre in dieser Branche rumgetrieben, sage ich mal so 12, 14 Jahre vielleicht, und habe da auch einiges mitbekommen, und so vor 7, 8, 9, 10 Jahren, da kam wieder so eine neue Bewegung, so eine Speaker-Welle, reingebrochen ist. Wir wollen vielleicht nicht zu tief einsteigen, das können wir dann vielleicht im Nachklapp noch so ein bisschen machen. Aber da hieß es dann ja auch immer so, da wurde auch, das war sehr, sehr, habe ich als sehr pushy empfunden. Also einige, wir wollen keine Namen nennen, aber die da sehr pushy sind und sagen, du musst das und du und dies und das und wichtig, gar nicht so wichtig, ob das wirklich so stimmt. Also so Trampeske, wir haben jetzt ja leider, wir zeichnen heute auf, direkt nach dem wahrscheinlich feststehenden Wahlsieg von Donald Trump. Also trampeske Schlagworte, dass man sagt, ja, dann wenn du einmal vor einer Universität gestanden hast, sagst du, du hast da einen Vortrag gehalten oder sowas.
Gruselig, wenn ich das
gruselig, mal genau. Sagen darf. Und ich komm noch auf den Bogen. Ich will den Bogen zu dir spannen, weil als ich mich mit dir beschäftigt habe, sage ich, das passt alles gar nicht zu dir. Also du wirkst für mich komplett authentisch, also von meiner Sicht, ja, Eigensicht und Fremdsicht ist ja auch immer noch ein bisschen was, und natürlich, Klappern gehört auch zum Handwerk, da bin ich der Letzte, der irgendwas dagegen sagt, aber ich habe das Gefühl, du hältst mit deiner Authentizität gegen diesen Strom, dass man sagt, ja, also ich bin einmal in dem Hotel aufgetreten und dann wird das also großartig aufgebaut, ich glaube, du weißt schon, von wem ich ungefähr rede, wir können uns dann nachher nochmal in Ruhe drüber unterhalten, und du schwimmst so gegen den Strom und du scheinst ja damit Erfolg zu haben, und das finde ich gut. Du auch?
Ja, also erstmal vielen lieben Dank, und es freut mich, dass ich diese Wirkung habe, und das ist auch so. Also ich habe keine Lust auf dieses riesengroße Trommeln, ich habe keine Lust auf irgendwelche Geschichten erzählen. Michael Jackson hat mal einen coolen Spruch gebracht. Er hat gesagt, die Lüge mag den Sprint gewinnen, die Wahrheit gewinnt den Marathon. Und den Spruch finde ich einfach großartig. Und das, was ich nicht nur im Speakermarkt, sondern auch im Coachingmarkt, was da für Blüten teilweise ausgetrieben sind, das finde ich gruselig. Es ist ja auch so, dass es unglaublich viele Hochpreis-Coaches gibt, die dich zum Hochpreis-Coach machen und die dich zum Millionär, Millionär ist out, inzwischen sind es Milliardäre, und die ersten fangen an, dich zum Billionär zu machen. Am liebsten möchte ich dann fragen, weißt du eigentlich, wie viele Nullen so eine Billion hat? Aber diese Blüten, die dieses ganze Geschäft austreibt, das ist einfach furchtbar in meiner Wahrnehmung, sowohl im Coaching als auch im Speaking-Bereich. Da wird dir erzählt, du musst nur mal schnell so 3 Tage Positionierung machen und dann verdienst du 5.000 Euro pro Auftritt. Und das ist absurd, weil es bedarf ganz, ganz viel Übung, damit du richtig gut performst auf der Bühne. Es bedarf aber auch ein echtes Thema. Nur weil du 3 Bücher gelesen hast, bist du kein Speaker. Und es bedarf aber auch ganz viel Marketing, denn du kannst der tollste Speaker der Welt sein, wenn dich keiner kennt, zahlt dir auch keiner 5.000 Euro für deinen Auftritt. Und es wird vor allen Dingen, das nehme ich in dieser Branche wahr, mit den Träumen gespielt. Und am allermeisten verdienen diejenigen Geld, die mit diesen Träumen spielen und den Leuten erzählen, komm zu mir in die Ausbildung und danach bist du mehrfacher Multimillionär oder
genau, du nimmst mir die Worte aus dem Mund, dass man sagt, also da gehört wesentlich mehr dazu, und ich oute mich auch hier vielleicht so ein bisschen. Tatsächlich habe ich nach, ich glaube 2014, habe ich meine Karriere als Hypnosetrainer für beendet erklärt und bin dann wieder in den Rednermarkt zurück. So habe ich 2003 angefangen zum Thema Kundenbegeisterung, und da habe ich gemerkt, das ist eben nicht eben mal so wieder zurück, beziehungsweise ist das schon eine Herausforderung. Dann kam viel Familienpolitik dazu und dann kam wieder alles anders. Aber was würdest du denn heute jemandem raten? Ich meine, du hast ja auch von deinem ersten Buch, sagst du selber, das waren nicht Zielgruppen genau.
Stimmt.
Ja, aber letztendlich, und natürlich kann man auch nicht nur altruistisch tätig sein und sagen, ich mache das alles, ach komm, mach mal ein bisschen, lass mal den Hut rumgehen oder so. Also man braucht schon auch stabile Preise, und du hattest vorhin so, ich mache dich zum Millionär oder dies und das. Aber letztendlich merken die Leute ja auch selber, oder beziehungsweise suchst du dir ja auch deine Zielgruppe als Rednerin aus, oder? Oder ja, nimmst du jeden Auftrag an, der jetzt so, also, oder musst du um jeden Auftrag kämpfen? Oder erzähl mal so ein bisschen, ich bin neugierig.
Also zum Glück muss ich nicht um jeden Auftrag kämpfen und ich bin das, was man klassischerweise Scanner-Persönlichkeit nennt. Das sind die, die eben am glücklichsten sind, wenn sie viele verschiedene Bereiche auch abdecken können. Und das ist bei mir tatsächlich immer so in Wellenbewegung. Mal ist der Bereich der Bücher sehr viel größer, dann sind wieder viele Auftritte dazwischen und natürlich hängt es so ein bisschen vom Thema ab. Ich habe ein absolutes Herzensthema aufgrund meiner persönlichen Geschichte, da komme ich später nochmal zu, was in den Unternehmen aktuell noch nicht so en vogue ist, wo ich aber sage, es muss unbedingt in die Unternehmen. Ich werde von Agenturen teilweise über dieses Thema belächelt und es wird mir oft gesagt, das ist kein Business-Thema und ich sage doch, es ist ein sehr großes Business-Thema. Wir reden über das Thema Selbstwert und wenn wir dafür noch Zeit haben, erzähle ich auch gern, warum ich meine, dass das so ein wichtiges Thema ist. Aber ansonsten wirst du natürlich als Speaker für dein Thema gebucht, für das du stehst. Und da hilft es natürlich, wenn du eine Geschichte hast und wenn du echte Geschichten erzählst und nicht nur irgendwo über etwas sprichst. Und das ist das, wo sich die Spreu vom Weizen am Markt trennt. Es gibt ganz viele Rednerinnen und Redner, die suchen nach einem Thema, was vielleicht en vogue sein könnte, was in den Unternehmen spannend ist und bauen ihren, und ich nenne es jetzt mal bewusst, Vortrag drumherum. Und dann kriegst du eine PowerPoint-Schlacht und dann wird dir erzählt, was du alles zu tun hast. Oft fehlt das Wie. Das unterscheidet auch einen guten Redner von einem, der nur mal schnell einen Vortrag gelernt hat. Viele sagen dir, was du tun sollst. Du musst das, du musst, du musst, du musst. Das Wort muss finde ich übrigens ganz fürchterlich. Mhm. Aber es fehlt oft das Wie geht es denn und wie war die persönliche Geschichte und es hat gleichzeitig etwas, und das war ein Riesen-Learning von mir. Ich war am Anfang auch aufgrund meiner Geschichte sehr in meinem Perfektionismus gefangen, sehr in mir selbst gefangen. Und ich hing mehr am Inhalt und am Text, als dass ich wirklich auf der Bühne gewesen bin im Sinne von Sein. Und das ist etwas, was bei mir eine große Lernkurve war, dieses Sein auf der Bühne. Es hat viel mehr mit Energie zu tun. Welchen Spirit bringst du rüber? Welche Energie bringst du rüber? Und das ist oft ein großer entscheidender Punkt dafür, ob die Menschen dir an den Lippen hängen und dir zuhören oder ob sie nebenbei mit ihren eigenen Gedanken und mit ihrem Handy beschäftigt sind.
Mhm. So wie manchmal heutzutage ja schon im Kino, wo die Leute dann im Handy noch einen zweiten Film gucken, weil sie das von der Couch aus kennen. Okay, da wollen wir aber gar nicht abbiegen. Mhm. Ich denke mal, wir biegen jetzt dann in das Thema Selbstwert ab, tauchen da ein bisschen tiefer, weil wenn wir einen Speaker-Kurs machen wollten, dann machen wir das, glaube ich, nochmal nebenbei irgendwann oder einen Podcast zum Thema Speaker. Da könnte man ja auch endlos erzählen. Endlos. Ja, genau. Endlos. Aber das Thema Selbstwert und Unternehmen, da habe ich gerade versucht, so eine Schnittmenge zu finden und da kam mir dann ein Bild in Sinn. Ich habe mal im wunderschönen Bayreuth einen Vortrag gehalten bei einer Versicherung, deren Namen ich nicht nennen möchte und auch nicht mehr weiß, muss ich ehrlich zugeben. Und da waren also 100 Leute, das war eine Firmenveranstaltung und das waren also alles zum Thema Selbstwert von so vor Kraft Testosteron strotzende 80% Männer. Mhm. Und am Ende, also es war ein Eintagesvortrag, also eine Art Mischung aus Vortrag und Workshop. Und am Ende, wenn ich dann Übungen ja vorschlug, mehr oder weniger, dann fing plötzlich der leitende Versicherer, also der mich auch engagiert hatte, dann machten die plötzlich, was mit der Übung gar nichts zu tun hatte, Kopulationsbewegung. Also es war sehr bizarr. Also er wollte vielleicht auch auffallen um jeden Preis oder so. Ich kann mich nicht, also deshalb möchte ich jetzt von dir wissen, wie geht das zusammen Unternehmen und Selbstwert? Weil eigentlich Unternehmen werden ja von Leuten geführt, die sagen, oh tough, ich habe das alles selber aufgebaut oder wir müssen alle plattwalzen oder so. Wie geht das zusammen?
Mhm. Erzähle ich dir gerne. Und erzähl dann noch gern, warum ich für dieses Thema so sehr stehe. Vielen Menschen steht das Thema Selbstwert oder Selbstwertmangel nicht auf der Stirn geschrieben. Und ich war selber eine, ich habe mich 20 Jahre höher, schneller, weiter, mehr nur über das Außen definiert. Mhm. Hintergrund ist, dass ich mit einer Besonderheit auf die Welt gekommen bin. Ich habe das Tourette-Syndrom. Das, was du heute siehst, ist nur noch ein Bruchteil davon. Aber es hat mich massiv in meinem Selbstwert beeinträchtigt, weil ich mich selbst abgelehnt habe. Hinzu kommt auch viele, viele Kindheitserlebnisse, die dafür gesorgt haben, dass ich persönlich mich nicht richtig und nicht gut genug gefühlt habe. Und dennoch war ich in der Finanzbranche 20 Jahre höher, schneller, weiter. Ich war ganz oben auf den Ranglisten. Ich hatte hinterher mein eigenes Unternehmen. Ich hatte Mitarbeiter. Und niemand hätte gedacht, welche Selbstzweifel ich in mir drin habe. ich komme gleich auf das Thema Unternehmen zurück, am Ende nach 20 Jahren höher, schneller, weiter, endete es im Komplettzusammenbruch mit der netten Diagnose selbstunsichere, vermeidende und zwanghafte Persönlichkeitsstruktur knapp an der Störung vorbei. Andere Geschichte brauchen wir jetzt nicht vertiefen.
Naja, aber für den Hintergrund ist das ja wichtig, ne? Genau. Das ist, und auch und ich, Tourette, da wäre ich später auch noch drauf gekommen, ja. Oder wenn wir wieder zur Bühne zurückgeswitcht wären, vielleicht. Genau, noch. Das ist ja für die Bühne jetzt also auch ein Kunststück, suboptimal, aber ein Kunststück. Oder da bist du eigentlich auch einen großen Stiefel gegangen, dass du sagst, dass man sich dann das Thema Bühne aussucht. Finde ich großartig. Ja.
Genau, und dieses Thema Selbstwert, ich galt für viele als Vorbild, als Role Model und niemand hätte das geahnt. Mhm. Und es endete, wie gesagt, im Komplettzusammenbruch inklusive einer Insolvenz, weil es hat alles mitgerissen, dieser gesundheitliche Zusammenbruch. Und wenn ich mit dieser Geschichte anfange, fangen viele Manager, Führungskräfte, Vertriebsmitarbeiter an, sich zu öffnen. Hinter verschlossenen Türen und hinter diesen riesen Fassaden stecken oft so viele Selbstzweifel. Stichwort Impostor-Syndrom. Immer das Gefühl zu haben, es reicht noch nicht, ich bin noch nicht gut genug. Nicht alle, aber viele von denen, die großartige Teams leiten, die im Management tätig sind, die im Vertrieb tätig sind. Es ist ja total uncool. Stell dir mal vor, jemand sagt, ich habe ein Thema mit dem Selbstwert. Das ist aktuell ein Thema, was in Unternehmen als völlig unsexy gilt. Mhm. Und dennoch leiden so viele und am Ende führt es so manches Mal in den Burnout. Das ist so die eine Ebene, dieser unglaubliche Druck. Das ist die Ebene in dieser Region.
Da kommen wir wieder zurück zu dem Thema, dass einige Redner, also wir bleiben beim Selbstwert, aber ich wollte nur so eine Digression quasi machen, dass die einige Speaker sagen, ich suche mir das Thema XY aus, was wahnsinnig populär ist, aber dass die überhaupt nicht dahinter stehen dann in dem Moment. Und dann kommst du mit dem Selbstwert und Unternehmen und sagst, das ist vielleicht gerade nicht so populär. Wie überzeugst du dann die Unternehmen?
Mhm. Ist im Moment noch eine harte Nummer, komme ich gleich mal zurück. Mir ist noch wichtig, die Mitarbeiterebene anzuschauen, weil diejenigen, die da oben selbstverständlich sagen, jemand braucht Selbstwert, weil es ist ja ein Thema, was unsexy ist, die haben auch kein Verständnis für die Mitarbeitenden, die ein mangelndes Selbstwertgefühl haben. Und jetzt nehmen wir mal die liebe Frau, nennen wir sie Frau Müller, die keine Grenzen ziehen kann, die Angst davor hat, ihren Job zu verlieren, weil sie vielleicht alleinerziehende Mutter ist, der wird mehr und mehr Krams auf den Tisch gestapelt, was sie abarbeiten soll. Sie sagt nicht Nein aus mangelndem Selbstwert. Irgendwann wird sie krank oder kündigt innerlich, lange bevor sie es ausgesprochen hat. Und alle sind entsetzt, dass die liebe Frau Müller plötzlich kündigt. Reklamationsbearbeitung. Wenn jemand in der Reklamation arbeitet und kein gesundes Selbstwertgefühl hat, wie schnell fühlt die Person sich persönlich angegriffen? Anstatt sachlich zu reagieren. Also viele, viele Dinge, über die wir diskutieren, wie Fehlerkultur. Jemand mit einem gesunden Selbstwertgefühl kann Fehler zugeben, ohne Angst vor Konsequenzen. Aber diese ganzen Dinge wie Fehlerkultur, wie Kommunikation, wie Wertschätzung und, worüber ja in Unternehmen viel diskutiert wird, würden sich fast von allein ergeben, wenn Unternehmer und Unternehmen sich trauen, dieses Thema anzugehen. Wie komme ich darin an Unternehmen ran? Aktuell wirklich noch ein sehr hartes Thema, fast gar nicht. Ich habe mal so drei verschiedene Selbstwerttypen, Mangeltypen kreiert, um es eben anhand von diesen Beispielen, ich habe jetzt nur zwei, drei kleine genannt, deutlich zu machen. Da funktioniert es manchmal, es wird manchmal eine kleine Tür geöffnet und tatsächlich mache ich im Moment viele Blogbeiträge, viele Pressemitteilungen genau zu diesem Thema. Es ist ein riesen Wirtschaftsfaktor und es gilt immer noch als unsexy und Selbstwert hat man und spricht nicht darüber. Und das ist so meine Vision der Zukunft, dass dieses Thema in den Unternehmen ankommen darf. Solange das noch nicht der Fall ist, komme ich eben auch mit den anderen Themen, die da dranhängen, wie mentale Stärke, Motivation, Selbstwirksamkeit, Stressmanagement. Auch Stressmanagement hat viel mit Selbstwert zu tun. Und
du kommst sozusagen durch die Hintertür. Ja. Rein. Genau. Sehr cool. Genau, weil mein Thema war und ist die Kundenbegeisterung, mhm. Ja, beziehungsweise Service. Also fangen wir mal unten an, Kundenzufriedenheit, mhm. Aber eigentlich Kundenbegeisterung. Wie kann ich meinen Kunden überraschen? Und selbst das ist ein populäres Thema, aber auch bei Unternehmen nicht. Wenn ich zum Beispiel sehe, Deichmann, Und dann gibt es noch so eins, das mir jetzt entfallen ist, aber wo ich gesagt habe, ich sehe die dann auf TikTok, wo die also wirklich Hunderttausende für virale Videos ausgeben, wo die dann mit einem großen LKW bei ProSieben vorfahren und die dissen und dann, ja, und die Bahn schreibt dann auch noch was Tolles dazu. Und dann hätte ich am liebsten unter dieses Video geschrieben, da sind ja die Richtigen zusammen, weil wenn man bei denen früher angerufen hat und gesagt hat, möchten Sie mal für Kunden begeistern, nein, wir können das, unsere Leute sind gut ausgebildet. Jeder von uns, der Bahn fährt oder schon mal bei Deichmann einkaufen war, das sage ich jetzt so, also für mich, für meine Erfahrung weiß, dass es mit der Kundenbegeisterung nicht so weit her ist. Jeder hat mal einen schlechten Tag, das ist auch ein Thema seit 1993 beschäftige ich mich mit dem Thema Kundenbegeisterung, habe selber in einem Fischladen jahrelang Fisch verkauft und habe die Kunden begeistert. So, cool. Und weil es einfach Spaß, weil das kommt aus dem Herzen und dann ist es eben auch das Thema. Da sind wir jetzt wieder so ein bisschen auf der Speaker-Ebene, aber das kann man vorleben und genauso denke ich mir auch, jetzt wieder der Bogen zurück zum Thema Selbstwert, dass das sehr wohl ein Thema ist in Unternehmen und dass du dann über mentale Stärke und so durch die Hintertür, wie gesagt, so geschickt da dann reinkommst und das vielleicht dann auch ja mit behandeln kannst. Mhm. Ja. Ja, und wenn du dann aber erstmal in dem Unternehmen bist, also jetzt sag mal erstmal für einen Vortrag oder machst du auch noch dann vertiefende Workshops dazu?
Die mache ich auch. Also schwerpunktmäßig werde ich im Moment als Speakerin oder als Moderatorin gebucht. Mhm. Aber es gibt auch Unternehmen, bei denen anschließend Workshops gebucht werden. Die sind allerdings im Moment schwerpunktmäßig im Bereich Kommunikation und Rhetorik und Präsentation. Ja,
die Klassiker sozusagen. Ne?
Gerade weil mein Weg auf die Bühne eben nicht so klassisch und so normal war, werde ich eben auch gerne für dieses Thema gebucht. Und ich nehme da auch immer gern ein Beispiel. Ich halte jetzt mal meine Hände hoch. Du siehst sie, diejenigen, die zuhören, natürlich nicht.
Wir stellen uns das vor.
Genau, das ist der Klassiker. Ob jemand so ein geborenes Bühnengehen in sich hat oder nicht. Menschen, auch viele Menschen mit einem gesunden Selbstwertgefühl, da ist auch wieder der Bogen, und Menschen, die einfach Lust haben, sich zu präsentieren, die machen sich niemals Gedanken darüber, wohin mit den Händen. Mhm. Die gucken mich groß an und sagen, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, was ich mit den Händen mache. Menschen, die eher unsicher sind und präsentieren wollen oder müssen, vor Gruppen stehen wollen oder müssen, sei es als Teamleader, sei es als Schulungsleiter, als Trainer, aber da noch nicht so geübt sind, die verstecken schnell mal ihre Hände in den Taschen, haben irgendwas in der Hand als Anker, knibbeln selber an ihren Händen rum oder ähnliches. Und da ist ganz oft im Kopf der Gedanke, wohin mit den Händen, die stören einfach. Und das ist so für mich so ein Sinnbild dafür, wie unterschiedlich Menschen eben auf der Bühne präsentieren und auch ein Sinnbild dafür, ob jemand wirklich selbstsicher und selbstbewusst von innen heraus auf die Bühne geht oder ob er sich über Dinge Gedanken macht, weil er eben kein gesundes Selbstwertgefühl hat.
Und dann gibt es ja noch die Menschen, ich kannte mal eine Aerobic-Trainerin, oder kenne die vielleicht immer noch, aber wir haben keinen Kontakt mehr. Und das war so eine kleine graue Maus, die hat mit mir zusammen an einem Workshop als Teilnehmer, also wir waren beide Teilnehmer eines Workshops, und die hat dann den ganzen Tag als kleine graue Maus in diesem Workshop sich mehr oder weniger versteckt. Und abends zum Aufwachen, das war ein Hypnose-Workshop, und abends zum Aufwachen war sie eben gebucht und sie durfte an dem Workshop teilnehmen, dafür die Leute mit Aerobic irgendwas, Zumba, irgendwie sowas. Und dann sollte sie auf der Bühne halt die Leute, die wieder wach machen, rausholen aus diesem Zustand. Und auf einmal war das auf der Bühne war das eine Mega-Domina. Also wenn die gesagt hätte, auf die Knie, Männer, schleckt meine Schuhe, die hätten es getan, weil da auf der Bühne war die so präsent, also die war so weit und so klar, und sobald sie von der Bühne runter war, war das wieder so in sich, also ich übertreibe jetzt in beide Richtungen ein bisschen, aber nur ein bisschen, aber das war wirklich unglaublich zu sehen, und da habe ich gesagt, das merke ich mir auch für meine Bühnentrainings zu sagen, also wenn es solche Bühnenpersönlichkeiten eben auch gibt, also es gibt die Introvertierten, so wie du das beschrieben hast, und die, die sich gerne auf einer Bühne, die nicht überlegen, wohin mit den Händen und so, oder die auch sagen, wenn man denen sagt, du darfst deine Hand aber auch nicht in die Tasche stecken, das machen die dann trotzdem, weil denen ist es egal, ja, die reden dann einfach weiter, Aber das finde ich eben bemerkenswert, dass es da so viele Typen von Menschen gibt. Und ja, Selbstwert in unserer Gesellschaft ist das ein Thema, aber wie erkennst du denn deine Pappenheimer? Weil es gibt ja auch Leute, die können das gut spielen, mhm. ja, oder die verwechseln oder Selbstwert mit, ja, wie soll ich das sagen? Also die haben nach außen hin ein hohes Selbstbewusstsein, mhm. aber innen passiert gar nichts oder innen funktioniert das gar nicht so. Mhm. Erkennst du solche Pappenheimer oder wie arbeitest du mit denen?
Erstmal nicht auf den ersten Blick. Ganz kurz nochmal zu der Dame zurück. Mhm. Du hast gerade nebenbei was ganz Wichtiges noch erwähnt. Ob jemand wirklich ein gutes Selbstwertgefühl hat oder nicht, kann man nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten, weil es ist auch manchmal eine Momentaufnahme und je mehr Menschen in einer Komfortzone drin sind, also in dem Bereich, wo sie sich richtig, richtig wohlfühlen, haben sie dann auch ein entsprechend gutes Selbstwertgefühl, während sie vielleicht in anderen Bereichen sich total unsicher fühlen. Also es ist nicht immer pauschal zu sagen, der hat ein super Selbstwertgefühl und der hat kein Selbstwertgefühl. Wie erkenne ich meine Pappenheimer? Das ist nicht ganz trivial, denn es gibt sehr unterschiedliche Facetten. Ich nehme mal ein Beispiel. Es gibt eine Gruppe, auf die im Moment unglaublich rumgehackt wird. Das sind die Narzissten. Mhm. Achtung mit dem Wort, ich sage immer, ja, vielleicht narzisstische Persönlichkeitszüge. Für diejenigen, die nicht wissen, was es ist, das sind diejenigen, die eben gerne vorne sind, Alpha-Tierchen und. Und das kann manchmal einfach ein übergroßes Selbstwertgefühl sein, aber in ganz vielen Fällen, und das hilft übrigens wieder dem Umgang mit diesen Menschen, gerade wenn wir jetzt wieder auf die Mitarbeiterebene schauen, zu ihren Führungskräften, ganz oft ist das, als wenn die Person, und das ist so mein Bild, ihr Herz hinter Mauern versteckt hat. Ganz oft hängen hinter narzisstischen Persönlichkeitszügen alte Verletzungen und das ist eine so große Schutzmauer, diese narzisstischen Persönlichkeitszüge, damit man selbst nicht verletzt wird. Und mit diesem Wissen ist es viel einfacher, mit diesen Persönlichkeiten umzugehen. Und spannenderweise, es ist ja auch in der Interaktion mit Menschen immer so, mit welcher Energie begegnest du denen? Begegnest du denen mit einer Ablehnungsenergie oder mit einer zugewandten Energie, verändern sich auch oft diese Verhaltensweisen. So, also es gibt einmal eben die es überkompensieren, indem sie extremst selbstsicher und selbstbewusst wirken, haben wir auch viel im Management, im Vertrieb etc. Und ganz wichtig, nicht jeder, der so auftritt, hat ein Thema mit dem Selbstwert, aber viele definieren sich eben über diese Außenthemen. Und ich bezeichne das dann immer gern als Leuchtturm, der von außen angestrahlt wurde. So einer war ich damals auch. Ich brauchte diese äußeren Erfolge einfach, um mich gut zu fühlen. Und im Grunde genommen ist das nur ein Ego-Wertgefühl. Hm.
Ich wollte gerade sagen, also, ja,
dann gibt es diejenigen, kein Problem, ich bin auch gleich mit meinem Wortschluss
ja. zu Ende. Alles dann gut, du bist der Gast.
Dann gibt es eben diejenigen, die einfach auch echte Unsicherheiten haben. Da erkennst du es an der Körpersprache, du erkennst es an der Körpersprache, an der Körperhaltung, an der Wortwahl, dann wird auch schnell mal so ein bisschen rumgeknibbelt an den Haaren oder am Körper, wenn die Unsicherheiten kommen. Und da kann man zum Beispiel viel über körperliche Themen, über Atemübungen, über Aufrichtungsübungen machen. Mhm. Und dann gibt es die große Gruppe derjenigen mit dem sogenannten Impostor-Syndrom, großartige Menschen, die auf Bühnen stehen, die Großartiges leisten, die Teams leisten und sich am Ende des Tages dennoch fühlen wie ein kleines Licht, obwohl sie ganz viel positives Feedback kriegen. Die sagen, mein Erfolg ist doch nur dem Zufall geschuldet, ist doch nichts Besonderes. Und die haben den allergrößten Druck, weil die nämlich ständig in der Leistungshaltung sind, ständig mehr, mehr, mehr wollen, weil sie Angst haben, dass sie nicht gut genug sind und dass irgendjemand erkennen könnte, dass es nur eine große Fassade ist und nichts dahinter. Und bei denen ist es genau umgekehrt. Da ist ganz, ganz viel, aber sie können es selbst nicht erkennen, Eigenbild und Fremdbild.
Wie hast du dir heute deinen Platz in dieser übervollen Welt verdient, ist ein Zitat aus einem Stephen King Buch oder zumindest aus einem Film. Cool. Und das hat mir eine sehr nahestehende Person, ja, aber mir, mich sie sehr zum Herzen genommen. Und ja, aber das ist ja das genau das, wenn man denkt, oh, das reicht wieder nicht. Ich habe so viel gemacht und bin wieder nicht gut genug. Das ist nicht gut. Ja, das ist nicht gut. Ja. Und wo du sagst, also Narzissten verstecken ihr Herz hinter Mauern, da kam mir, okay, dann machen wir uns also auf die Suche nach dem Herz von Donald Trump, ja? Oder also, weil das ist ja eine narzisstische Persönlichkeit, wie sie eigentlich in Lehrbüchern stehen müsste. Gibt es da nicht einen Unterschied? Definierst du einen Unterschied zwischen Narzissten und Egoisten oder geht das einher?
Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Also Narzissmus ist für mich eine Verhaltensweise. Hm. Und oft sind natürlich Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitszügen sind auch oft sehr auf sich und den eigenen Vorteil bedacht. Aber ein gesunder Egoismus ist gesund. Ist jetzt doppelt gemoppelt.
Also ja.
Ich nehme ein Beispiel aus dem Flieger. Da wird immer gesagt, erst sich selbst die Maske aufsetzen und dann erst anderen helfen, weil das ist sinnvoll. Wenn du nämlich anderen erst hilfst, erstickst du irgendwann.
Ja.
Und so ist es auch, wenn du selbst in der Fülle bist, wenn du selbst wirklich das Gefühl hast, du stehst in deinem Leben und es ist alles schön. Und übrigens, Fülle beginnt in einem selbst und nicht mit dem, was im Außen ist. Mhm. Dann kannst du auch anfangen, andere einzuladen, andere was abgeben. Wenn du genug Geld auf dem Konto hast, kannst du anfangen zu spenden. Dann kannst du viele, viele tolle Dinge machen.
Kannst du, ja, genau. Also da wollte ich einhaken, genau. Also erstmal, ja, im Flieger, also es ist eine sehr schöne Metapher mit der Sauerstoffmaske für den im Flieger, aber das komme ich immer nicht überein mit meinen Kindern, weil ich denke, ich muss doch zuerst meine Kinder. Aber natürlich, selbstverständlich ist das vollkommen richtig. Aber bei dem Thema, wenn man genug Geld hat, dann kann man dann auch anderen damit helfen oder also in dem Sinne dann selbstlos sagen, komm, ich gebe dir einfach 10.000 Euro, sage ich jetzt mal, auch wenn ich weiß, dass ich sie nicht wieder kriege, oder du kannst Charity machen oder. Und ich bin bei dem kannst jetzt so eingehakt, weil ja, es gibt natürlich keine validen Zahlen, die ich bloß, wenn ich jetzt zum Beispiel den Straßenverkehr bei uns beobachte oder so, dann denken viele Leute einfach nur, ich zuerst, die vielleicht aber selber auch natürlich so zu strugglen haben. Ich denke dann immer, wenn ich mich dann darüber aufreg, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt, wenn der dann einfach irgendwo auf dem Gehweg parkt oder so, das ist jetzt wieder so ein bisschen mein Ding, aber als auch wieder nur als Metapher dafür, dann denke ich immer, um mich selber zu beruhigen, ja, die haben alle irgendwie, die strugglen den ganzen Tag, weil die auch in einer Art Hamsterrad oder so sind. Trotzdem finde ich das Thema Achtsamkeit anderen gegenüber. Also ich gucke mich im Supermarkt immer um, stehe ich niemandem im Weg. Ja, so bin ich erzogen worden. Oder gestern im Zug hatte ich es halt, dass dann jemand sich zwei Plätze nimmt, indem er seinen Koffer vor den zweiten Sitz stellt und dann schön sich so ein eigenes Abteil zimmert, wo ich dann denke, ja, aber so bin ich nicht erzogen worden. Ich weiß auch, meine Welt ist nicht die Welt anderer. Das habe ich auch alles lernen müssen, teilweise auch sehr schmerzhaft. Aber eben mir scheint, viele Menschen in unserer Gesellschaft heute, und wir sehen das jetzt ja auch, oder ich sehe das auch als Zeichen, dass jetzt Trump wieder gewählt wurde, denken das eben nicht und denken nicht nur America first oder Germany first oder was auch immer, sondern ich first, und das wird allen Interessen untergeordnet. Können wir als Gesellschaft da überhaupt, haben wir da noch eine Chance, uns zu ändern? Ich rede jetzt nicht von Missionarstum. Ich werde niemanden ändern, der Glaubenssätze hat, die ich niemals teilen werde. Aber wie könnte man solche Menschen überzeugen, indem man was vorlebt?
Du sagst ganz, ganz wichtige Dinge. Und das Thema Egoismus, es gibt ja nicht den Egoismus, sondern es fängt an mit dem gesunden Egoismus. Ich passe auf mich selbst auf und achte darauf, dass ich was zu essen und zu trinken kriege, bis hin zu dem zur Egozentrik, die Welt dreht sich nur noch um mich und ich sichere erstmal die Plätze um mich herum in der Bahn, damit kein anderer sich da hinsetzt, weil ich habe ja den Anspruch da drauf. Und es ist tatsächlich ein gesellschaftliches Phänomen. Ich hoffe, dass wir das irgendwann wieder verändern können, aber ich erlebe das auch sehr, sehr extrem in unserer hektischen Welt, in dieser Welt, in der wir, wenn ich durch die Straßen gehe, erlebe ich viele Menschen, die latent aggressiv wirken, weil sie einfach in dieser Anspannung sind. Also jetzt nicht aggressiv anderen gegenüber, aber die diese Ausstrahlung haben. Sie wirken erschöpft, sie wirken gestresst und sie wirken in ihren Problemen gefangen. Und das Thema dabei ist, dass wenn du selber in dieser Spirale drin bist und immer in diesen negativen Gedanken gefangen, ich glaube, dann ist einfach dieser Raum nicht da. Und einer, Satguru heißt er, der hat mal was ganz Tolles gesagt, was ich sehr, sehr gerne immer wieder zitiere. wenn du hast gerade gesagt, ich bin dann irgendwie sauer auf denjenigen oder ich ärgere mich darüber. Und wenn ich sauer oder ärgerlich bin oder irgendwelche negativen Emotionen habe und hoffe oder es soll einen anderen treffen, dann ist es, als wenn ich selber Gift zu mir nehme und hoffe, dass ein anderer daran krepiert. Ist jetzt ein bisschen drastisch ausgedrückt,
das kenne ich.
Im Grunde genommen können wir nur bei uns selbst anfangen. Wir schreien nach Frieden im Außen und gleichzeitig ist der innere Frieden gar nicht da. Die Unzufriedenheit, da steckt ja auch das Wort drin, die Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben. Gleichzeitig diese Verzweiflung, wie komme ich denn aus der Nummer raus, dass ich einen ganzen lieben langen Tag nur arbeite, dass ich Stress im Job habe, abends mich nur noch vor den Fernseher setzen kann, um das Leben derer anzuschauen, die ich beneide, oder das Leben derer anzuschauen, wo ich dann hinterher sagen kann, ach, geht's mir gut. Und das ist tatsächlich ein gesellschaftliches Phänomen und ich habe keine Lösung aktuell, aber ich wünsche mir sehr, dass wir es als Gesellschaft schaffen, dass mehr Menschen in diesen wirklich in diese innere Ruhe, in diesen inneren Frieden kommen. Und da fängt es wieder bei den Arbeitgebern an, die ganz, ganz viel erwarten, auch nachvollziehbar erwarten und gleichzeitig nicht darauf achten, dass die Menschen, die bei ihnen arbeiten, in ihre Mitte, in ihre Zufriedenheit kommen.
Und da setzt ja genau wieder dieses an, also dieses Stückchen Aktualität, auch wenn wir das jetzt vielleicht ein bisschen später ausstrahlen, aber also wir werden es in den nächsten 4 Jahren ausstrahlen, nein, aber so lange wird Trump Amerika regieren und das ist so dieser Punkt. Heute Morgen habe ich eine sehr gute Analyse gelesen in der Taz. Und die schreiben eben, dass es eben nicht nur die Hillbillys sind, die Trump gewählt haben, sondern auch die Leute aus der Mittelschicht. Und das ist das Dramatische, die dann sich die Frage stellen, nicht geht es mir gerade eigentlich gut, ne, sondern geht es anderen besser als mir? So, und das ist eben die Frage zu sagen, wo ich denke, meine Güte, manchmal, also mein innerer Dialog geht dann, meine Güte, bist du undankbar, du hast es ruhig, du wohnst in einer Wohngegend mit einem Garten, du hast eigentlich alles, was du brauchst, um dich wohlzufühlen und dann bist du teilweise manchmal so unzufrieden. Und dann es geht vielen noch viel, viel schlechter. Das kann auch schlecht sein, in die andere Richtung zu gehen, dass man diese Art Weltschmerz entwickelt und sagt, es ist so viel Hunger, es ist so viel Elend. So viele Kinder wissen nicht, ob sie den nächsten Tag überleben und sind schwerst traumatisiert in Krieg und so. Das ist auch nicht eine Richtung. Also wie kann man in diesen Zeiten mental überleben? Ja, das ist jetzt der Tipp. Zum langsamen Abschluss, ich möchte noch ein bisschen mit dir über Tourette sprechen, wenn das okay ist.
Klar.
Aber wie überlebt man mental in diesen Zeiten? Ganz grob.
Ja, also ein Tipp, den ich an dieser Stelle auf jeden Fall geben möchte, was ich auch jeden Abend praktiziere, ich schreibe mir jeden Abend auf, wofür bin ich dankbar? Mindestens 3 Dinge und das kann etwas im Außen sein, aber auch den eigenen Körper, das eigene System zu wertschätzen. Also danke, liebe Füße, dass ihr mich durch die Gegend tragt. Mhm. Danke, liebes Herz, dass du immer so fleißig schlägst. Danke, lieber Verstand, dass du mir so viele Ideen bringst. Also wirklich in diese Dankbarkeit zu gehen. Gleichzeitig stelle ich mir eine Frage, was durfte ich an diesem Tag Wundervolles lernen? Ich nutze wirklich dieses Wort, was durfte ich Wundervolles lernen? Denn auch wenn ich ganz negative Erlebnisse habe und auch bei mir ist es nicht immer alles bunt und schön, sondern es passieren auch Dinge, die mich triggern, die bei mir unangenehme Gefühle auslösen. Dann wirklich zu sagen, ja, was durfte ich daraus lernen? Was nehme ich mit? Jens Korsen sagte mal so schön, die Situation ist dein Coach. Mhm. Jede Situation macht dich zu dem wunderbaren und erfahrenen Menschen von morgen. Und sich wirklich bewusst zu machen, was durfte ich lernen, verändert die Energie zu auch unangenehmen Situationen. Deswegen finde ich die Frage mindestens genauso wichtig wie die Dankbarkeit. Und morgens, jeden Morgen meditiere ich. Und wenn es nur 5 Minuten sind, ich nehme mir die Zeit, um einmal durch meinen Körper zu fühlen, wie geht es mir gerade, was brauche ich gerade und wirklich den Kontakt auch zu meinem Unterbewusstsein aufzubauen. Denn wir Menschen sind oft ständig mit den Dingen im Außen beschäftigt. Hier ein Podcast,
genau.
Da eine Fernsehsendung, dort ein Radio oder mit irgendwelchen Menschen und wirklich diese Minuten für sich zu nehmen, am besten 15 bis 20 Minuten, aber wenn die Zeit nicht da ist, wenigstens 5 Minuten, nur mit sich selbst zu verbringen. Das kann lang sein, Aber es ist so wirksam, um in die Ruhe und in die Kraft zu kommen.
Und auch da unterscheidest du dich wieder von anderen Speakern, weil bei anderen Speakern ist ja alles immer gut, ne? Wie wir wissen, also von der Darstellung ist ja, alles toll. Ne?
Alles toll, alles toll.
Influencer ist alles toll. Genau. Und zum Stichwort Tourette, ich habe mal eine Fernsehsendung gesehen, wo jemand war mit dem Tourette-Syndrom, der wirklich sehr, sehr schwere Ticks auch hatte. Und dass es dann auch hieß und so, der die Ärzte und es gibt keine Lösung und da. Also diese ganze Sendung wurde im Grunde darüber, dass er in Anführungszeichen hoffnungslos verloren ist und sich damit leben muss. Und dann haben sie ihn mal so erzählen lassen und dann hat er von seinem letzten Kanada-Urlaub erzählt. Und in der Zeit, das waren vielleicht im Film 2-3 Minuten oder so, vielleicht auch kürzer, ich weiß es nicht mehr genau, da hatte der null Ticks, da war gar nichts. Das heißt also, und du bist da natürlich vielleicht viel versierter, kannst uns da vielleicht auch noch ein bisschen aufklären. Aber da habe ich gedacht, hat das jetzt keiner gemerkt? Dass genau das, also dass es vielleicht dann auch hilfreicher ist, dass er, also ich weiß nicht, er kann natürlich nicht permanent über seinen Urlaub erzählen, aber dass das vielleicht auch dann eine Hilfe ist oder so. Und in dem, das wurde auch nicht weiter aufgelöst oder kommentiert. Also wie, ja, erzähl mal so ein bisschen aus dieser Welt.
Gerne. Also Tourette ist ein unglaublich merkwürdiges Phänomen. Ich nenne es inzwischen auf der Bühne auch mein Special Effect. Und es kann symbolisch für so viel genommen werden. Denn je mehr du an irgendetwas denkst, desto mehr ist es da. Und natürlich wissen wir Tourette-Betroffenen, dass es nicht schlau ist. Bestimmt, ich habe zum Glück bei den Schimpfworten nicht hier geschrien, aber es ist auch nicht schlau, in bestimmten Gesprächen Grimassen zu ziehen, die Arme zu verdrehen, Töne von sich zu geben. Das sind alles die Dinge, die ich habe. Und genauso wenig sinnvoll ist es, wenn ich dich jetzt mit Schimpfworten beschimpfen würde. Aber je mehr du den Fokus drauf hast, dass du es nicht willst. Und ich habe ganz viel probiert mit ganz vielen Dingen, auch mit beispielsweise NLP und so weiter, mich abzulenken. Und das funktioniert für einen Moment. Aber die Ticks sind dann immer, immer stärker. Ähnlich wie so ein unterdrückter Gena oder ein unterdrückter Nieser. Wenn du das versuchst zu unterdrücken, kommt es irgendwann mit einer Massivität zurück. Und bei mir, mein Weg war zum einen über diese gnadenlose Akzeptanz. Ich bin leider noch nicht da, dass ich sage, ich liebe es. Mal sehen, was passiert, wenn ich da irgendwann bin, weil es macht Schmerz, es macht Verspannungen, es nervt, es führt immer wieder zu Irritation. Je müder ich bin, desto stärker sind die Ticks. Wie gesagt, das, was du heute siehst, ist nur noch ein Bruchteil. Aber ein Thema ist wirklich die absolute Akzeptanz. Und dann, das ist natürlich etwas, was mit der Schulmedizin jetzt wenig übereinkommt. Ich habe viel mit nicht schulmedizinischen Dingen, auch unter anderem mit Hypnose, Arbeit mit dem inneren Kind, Access Consciousness, NLP, aber auch mit Geistheilung an diesen Themen gearbeitet. Und das Phänomen, was du eben erzählt hast, das sagt man mir immer wieder nach, wenn ich zum Beispiel vor der Kamera stehe. Ganz oft kriege ich zu hören, deine Ticks waren wie weggeblasen. Und das ist, in dem Moment denke ich auch überhaupt nicht dran. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, es geht irgendwann übers Vergessen, was natürlich besonders schwierig ist, wenn es im System drin ist. Und das ist etwas, ich weiß einfach, dass ich irgendwann auf der Bühne stehe, obwohl die Mediziner sagen, es ist unheilbar, und sagen kann, ich hatte Tourette, denn ich kann in der Meditation weitestgehend ruhig sein. Mir sagen Menschen, dass die Ticks oftmals gar nicht mehr sichtbar sind, obwohl ich sie innen drin in mir fühle. Und im Schlaf geht es. Und wie gesagt, das, was ich eben schon sagte vor der Kamera, dass man mir oft sagt, du hattest nicht einen einzigen Tick. Und dann sehe ich das Video und denke, krass, man sieht es nicht. Und den Schlüssel, den endgültigen Schlüssel habe ich noch nicht. Aber es ist so eine Mischung für mich aus Akzeptanz bis hin, vielleicht muss ich es irgendwann lieben, aber dazu ist es noch zu sehr mit Dingen, mit negativen Dingen behaftet. Gleichzeitig diese, ich nenne es mal nicht Geistheilung, sondern Energieheilung, es ist so viel zwischen Erde und Menschen und uns, es fließt so viel Energie und da ist so viel auch in Richtung Selbstheilung machbar. Aber wenn ich schon greifen könnte, wäre ich schon weiter damit.
Ja, aber du bist ja auch schon sehr, sehr, sehr weit. Und wir haben jetzt das Speakertum, nenne ich das jetzt auch mal so ein bisschen lässlich, und den Selbstwert und Tourette gehabt. Und das sind alles drei Themen, wo wir jetzt noch unendlich in die Tiefe gehen können, wie bei jedem interessanten Gast. Das finde ich großartig. Und du hast uns jetzt da wunderschöne Ausschnitte und Tipps präsentiert, dass das diese Folge auch wieder so ein bisschen Lebenshilfe beinhaltet. Wer mehr über dich wissen möchte, kann natürlich auf deine Seite gehen, die wir selbstverständlich verlinken, und deine ganzen Bücher, die du geschrieben hast. Auch das erste, weil ich finde den Titel gut. Also das ist ja, also Krise ist, wie gesagt, das geht zwar in die Breite, aber naja, ne? Also ich habe es nicht gelesen, aber ich werde es lesen und werde mal gucken und dir dann Feedback geben, ob es dann vielleicht doch, also ich find's gut. So, aber es ist nicht gut genug spezialisiert. Ja, klar, raus aus der Geldkrise oder so, aber das könnte man machen. Aber ich empfehle jetzt einfach deine Bücher mal, weil ich dich kennengelernt habe und denke einfach, dass du da kann nur Gutes bei rauskommen bei so einem Menschen. Und zum Schluss, das hatte ich dich ja schon so ein bisschen vorgewarnt, haben wir ja immer so eine kleine Rubrik, die da heißt der Umtrieb der Woche, also etwas, was dich umtreibt, was positiv sein kann, was negativ sein kann, was groß sein kann, was klein sein kann. Und ich kann ja mal anfangen mit meinem Umtrieb der Woche. Das ist nicht so schwer zu erraten. Das ist einfach die Wahl, die wir jetzt gerade gesehen haben, dass also Stand heute sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass die nächsten 4 Jahre in Amerika Donald Trump regiert und das Ganze vielleicht auch ein bisschen autokratisch oder diktatorisch, man weiß es nicht genau. Also Amerika stehen vermutlich, ich sage es jetzt mal mild, harte Zeiten bevor, und das treibt ihn da schon um, welche Auswirkungen das haben kann, auch für uns persönlich. Und da, ich habe heute Morgen auch nochmal mit Andreas telefoniert, wir sind halt von Geburt an Nachrichten-Junkies, Journalisten, die sich also permanent mit Politik beschäftigen, und das ist dann auch für uns hart, also selbst wenn ich es wollte, also nicht müsste, ich könnte es nicht abstellen. Dann habe ich aber zu ihm gesagt, pass mal auf, wie können wir die nächsten 4 Jahre Donald Trump so ärgern, also das kriegt er natürlich nicht mit, aber sagen, dass wir nicht darunter leiden, sondern dass wir sagen, für uns persönlich machen wir uns jetzt einen 4-Jahres-Plan, dass wir sagen können, ja, Trump, das haben wir gar nicht so beachtet, dafür hatten wir gar keine Zeit, weil wir haben in den 4 Jahren richtig was gerockt, für uns toll, im Inneren wie im Außen haben wir so tolle Sachen gemacht, dass wir gar keine Zeit hatten, uns mit der Dramatik dieser Auswirkung zu beschäftigen. Das ist natürlich ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, weil Trump kann natürlich auch durch die Sachen, die er umwelttechnisch vorhat, auch da großen Schaden anrichten. Aber trotzdem sage ich, wenn die Welt in 4 Jahren untergeht, dann haben wir immerhin noch 4 geile Jahre gehabt, wenn man es jetzt ganz pessimistisch sehen will. Aber das ist so mein Umtrieb und mein Antrieb zu sagen, ich mache mir für die 4 nächsten Jahre einen genauen Plan, wie es mir gut im Leben geht. Das ist mein Umtrieb der Woche. Hast du auch sowas in der Art, Daniela?
Sehr cool. Oh, nicht so groß wie du. Sondern bei mir ist es tatsächlich so, dass ich gerade beide Homepages, die Redner- und die Buch-Homepage, verändere. Auf der Redner-Homepage werden 3 neue Vorträge, die ich mit meinem, ich habe einen Mentor im Bereich des Redens, der hat ursprünglich mal die 5-Sterne-Redner-Agentur gegründet, und mit dem habe ich jetzt gerade 3 neue Vorträge kreiert zu meinen Themen. Und das andere, du hast ganz am Anfang eine Frage gestellt und das passt, nämlich ob auch Krimi-Autoren und so zu mir kommen. Nein, ich bin spezialisiert auf Ratgeber, Sachbücher, Fachbücher, und tatsächlich bauen wir gerade auch die Buch-Homepage, da habe ich allerdings dann wieder einen anderen Kooperationspartner, in die Richtung um, dass das auch völlig klar ist, dass die Leute, die bei mir Bücher schreiben, dass die ein Buch als Kundenmagnet haben wollen für mehr Sichtbarkeit, für beispielsweise Angebot zu legen, dass das wirklich Leute sind, die durch das Buch und nicht mit dem Buch Geld verdienen wollen. Also durch die Weitergabe, durch die Veröffentlichung des Buches. Und das sind tatsächlich Dinge, womit ich die ganzen letzten Tage beschäftigt gewesen bin, mit den neuen Texten, mit den neuen Keywords und all das. Das ist ja eine Wissenschaft für sich. Ich bin froh, dass ich da meine Kooperationspartner habe. Und das hat mich tatsächlich die letzten Tage umtriebig sein lassen.
Sehr schön, perfekt. Daniela, vielen, vielen Dank bis hierher. Bei interessanten Gästen sagen wir immer, wir legen uns das mal auf Wiedervorlage, und der Beweis dafür ist Björn Engholm, bei dem ich gestern zu Gast war. Da waren wir schon mal, Andreas und ich, zusammen im Mai 2022. Den haben wir uns auch auf Wiedervorlage gelegt. Ich würde sagen, wir beobachten jetzt mal noch eine Weile, vielleicht nicht 2 Jahre, aber vielleicht 1,5 Jahre, was du so treibst, und wenn uns die Schicksalsfäden Fäden des Lebens wieder zusammenziehen, dann würde ich sagen, legen wir dich auf Wiedervorlage und sehen uns dann vielleicht zu einem völlig anderen Thema vielleicht auch mal wieder im digitalen Frühschoppen. Schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich euer Gast sein durfte. Und ja, sehr gerne in irgendwann einigen Monaten oder anderthalb, zwei Jahren wieder.
Genau. Okay, und wir schalten zurück zu Andreas und Thomas.
Eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit, die Daniela, also hat mich, ich habe ja, das kann man ruhig der Transparenz wegen sagen, wir haben mit ihr sogar ein kleines Casting gemacht, das ergab sich aber so, dass ich zufällig Termin in Lübeck hatte und sie mich angerufen hatte, als wir sozusagen darüber gesprochen haben, sie mal bei uns in die Sendung einzuladen. Und da wollte sie gerne, das war nicht jetzt mein Wunsch, sondern sie hat gesagt, ich würde euch gerne mal vorher kennenlernen oder würde gerne einmal drüber sprechen. Also fand ich dann auch sehr gut, da haben wir einen Kaffee getrunken und hatten eben auch ein Gespräch. Und ich bin ja, das weißt du ja, immer so ein bisschen skeptisch bei Menschen mit so ja leicht esoterischen Anwandlungen. Aber bei Daniela war das irgendwie, wo ich dachte, ja, teilweise auch verständlich, dass man dann, sie hat ja diesen Begriff, der mich dann ja auch immer wieder triggert, im Schulmedizin benutzt. Ja, finde ich dann manchmal schwierig, aber in dem Fall, ich glaube, ich kann es dann auch verstehen, ihren Ansatz, zu sagen, okay, ich wollte mir da Hilfe suchen. Sie ist ja auch das hat sie auch sehr transparent, das fand ich auch sehr schön, wie ihr das sozusagen besprochen habt, diese ganze Sache, was sie auch für Probleme hatte mit Insolvenz, sich selbst nicht genug fühlen. Ja. Also sie hat ja, und das ist so, finde ich dann wieder schön, so, dass man dann doch in unserer Gesellschaft eine zweite Chance auch bekommt und auch verdient, ne? Und auch sagt, ich kann nochmal neu starten. Und das ist auf jeden Fall eine interessante Frau, die ja aus dem, sie hat einfach so ein paar Rucksäcke mitbekommen und musste da echt hart für arbeiten, glaube ich, ne? Also
ja, sozusagen. Und wir haben ja auch, Andreas, du und ich, wir unterhalten uns ja auch privat manchmal über dieses Thema oder auch über Glauben im Allgemeinen. Und es ist ja so, wenn ich jetzt aus meiner eigenen Kraft heraus ein System finde, mit dem ich jetzt persönlich losgehe in die Welt und daraus Kraft schöpfe, meinetwegen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nenne mal ein Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, jede Nacht vorm Einschlafen, ich gehe zu einem Brunnen, also ich imaginiere das, ich gehe zu einem Brunnen und übergieße mich mit einer heilenden Flüssigkeit, dann ist ihr ja damit, oder, also das hat sie jetzt ja nicht gesagt, aber dann ist demjenigen, der das macht, ja damit geholfen. Ich rede jetzt nicht von Krankheiten oder so, sondern von Motivation. Ne? Also ich finde das dann durchaus ein probates Mittel.
Ja, und das kann man ja, wie man das denn nennt, das ist ja auch immer eine Frage, ja, ob ich es jetzt Selbstheilung nenne oder Energie oder Geisterheilung, ja, ne, irgendwas.
Oder katholische Kirche.
Um Gottes Willen, ja. Aber das ist.
Davon wollen wir gar nicht erst anfangen. Ich glaube, aber was, summa summarum können wir sagen, Daniela ist eine sehr umtriebige Frau. Apropos Umtrieb.
Der Umtrieb der Woche.
Ja, Daniela, das haben wir gehört. Da mache ich einfach mal weiter, wenn es für dich okay ist.
Genau.
Ja, ich habe einen Umtrieb jetzt, der ist auch relativ aktuell. Es gibt im Moment so eine Diskussion über Handyverbot an Schulen. Und das hat mich ehrlich gesagt so, wo ich denke, nein, Leute, wir können die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Und ich glaube, dass natürlich im Unterricht muss man nicht drüber reden. Und da gibt es dann so Ansätze, ein Handyhotel ist nichts anderes als ein Handygefängnis, wo die Dinger dann eingesperrt werden sozusagen. Ne? Aber ganz, ganz interessant ist halt die Situation, dass man einfach sagt, nein, ihr müsst das nicht so machen, sondern ihr könnt das auch anders machen. Ihr solltet viel mehr den Umgang mit digitalen Medien, den Umgang mit Handys in die Schule integrieren. Also das ist eine Form von Bildungspolitik. Ein Verbot ist Blödsinn aus meiner Sicht, sondern in dem Fall geht es wirklich darum, ihr könnt die Zeit nicht zurückdrehen. Und ich glaube, man muss da viel mehr rangehen, zu sagen, hey, guckt euch das an, und Bildung muss einfach, ich weiß, muss, soll man ja nicht benutzen, aber in dem Fall doch. Es sollte eine viel größere Rolle spielen. Also Bildung, und wenn ich will mal so anmaßend sein jetzt, wir haben ja vorhin, ihr habt ja über Selbstwertgefühl und auch über das Imposter-Syndrom gesprochen, habe ich auch natürlich, aber wenn ich mir ein Ressort aussuchen müsste in einer neuen Regierung, würde ich mir nicht irgendwie sowas wie das Außenministerium aussuchen, sondern ich würde mir das Bildungsministerium aussuchen und würde einfach, wenn ich das könnte, wenn ich die Macht hätte, alles auf den Kopf stellen. Und das heißt nicht jetzt im Sinne von Trump oder sonst was, sondern einfach nur zu sagen, hey, lass uns mal einfach schauen, wie können wir die Bildungspolitik besser machen.
Ja, aber dann wirst du morgens von Friedrich Fiete Merz geweckt und sagt, was macht die Bildung? Läuft alles? Und dann kannst du dich wieder hinlegen. Nein, ich stimme da mit dir völlig überein, Bildung komplett vernachlässigt und auch Medienkompetenz. Also es passiert ja was. Ich krieg das ja mit, ich habe ja schulpflichtige Kinder. Es passiert ja was. Gestern war unser großes Kind gestern in einem Labor und hat dort Dinge untersucht mit Enzymen und sowas und hat festgestellt, dass in Fanta Protein ist. Ich meine, das ist ja immerhin schon mal was. Und genauso wichtig ist es aber auch, dass die Kinder sich auskennen mit Medien, vielleicht auch ein bisschen Medienhistorie. Nun sind wir ja auch Nerds und haben uns das ja alles auch schon in frühen Jahren, diese Begeisterung für Medien war uns beiden ja irgendwie angeboren. Wir haben ja auch immer mehr oder weniger nah zusammen miteinander zu tun gehabt mit Medien, ob das jetzt bei Tageszeitung, Radio oder sonst wo war. Aber ich glaube, Kinder heutzutage wissen oftmals, woher auch, gar nicht, wie dieses Mediengeflecht ist, was ein Verlag ist, wie das zusammenhängt, was von wo gesteuert wird und ob das jetzt einer aus seinem Basement macht und sich Nachrichtensender nennt oder ein Nachrichtensender ist, der über bestimmte Voraussetzungen verfügt. Das alles wissen Kinder nicht und konsumieren das und deshalb brauchen sie Medienkompetenz und kein Medienverbot.
Genau.
Also wie immer gibt's hier auch natürlich Grautöne.
Ja.
Und es gibt ja so einen schönen Manager-Sprech, führen durch das Vorbild und da fallen schon mal 70% der Eltern, ohne dass ich das jetzt irgendwie nachprüfen müsste, raus, weil sie selber den ganzen Tag vom Handy hängen, was aber auch zur Normalität geworden ist, weil wir kaum noch Zeitungen lesen, weil wir kaum noch lineares Fernsehen gucken, sondern weil eben viel über das Smartphone stattfindet, was die Leute da nun gucken, ob sie jetzt natürlich die Budenbrocks lesen, wie du auf ihrem Handy oder natürlich TV Total oder wie heißt das neue von Raab, keiner stiehlt hier die Million oder so.
Irgendwie sowas, ja.
Irgendwas gucken, eine Million. Das kann keiner kontrollieren, aber feststeht, es ist ein Gegenstand, mit dem jeder arbeitet, in Anführungszeichen, beruflich wie privat und wo man einfach auf den Medienkonsum dann ein Auge haben muss bei den Kindern natürlich, aber ein Verbot bringt hier meiner Meinung nach auch relativ wenig.
Nee, absolut. Also es ist halt ein, ja, wie gesagt, Faktencheck, aber das sind alte Themen, das habe ich immer wieder gesagt. Gut.
Ja, aber das haben wir doch jetzt ganz gut durchgearbeitet. Dann mache ich mal einen kurzen Umtrieb. Der passt aber auch dazu, tatsächlich. Und das, ich habe mir nämlich, das habe ich dir ja gestern schon erzählt, sonst klingt das jetzt ein bisschen, aber befinde mich im fünften Tag meiner Abwesenheit von Social Media und habe mich entschlossen dazu, das bis zu Silvester durchzuziehen. Das heißt nicht, dass ich so wie gleich mich im Pyjama posten werde, sondern das heißt einfach, dass ich keine Nachrichten konsumieren werde auf Medien. Und ich muss sagen, es geht mir sehr gut. Was nicht heißt, dass ich nicht meine Nachrichtenportale durchforste alle 2 Minuten, was natürlich auch eine Krankheit ist, aber eben nicht in Social Media und schon gar nicht in TikTok, weil das habe ich gemerkt bei mir, wenn ich irgendwo mal warten muss, ist es sehr praktisch. Man holt TikTok raus, wird dicht geflutet, zugeflutet, überflutet von Nachrichten aus jeglichen Bereichen, Küche, Politik, Sex, was auch immer. Und das ist anstrengend für mein Gehirn und mein Gehirn baut gerade im positiven Sinne ab, nämlich Gedanken und das tut mir ganz gut.
Du, ist ja auch, wie gesagt, auch das gehört ja zu diesem ganzen Umgang mit der digitalen Welt. Und das gilt auch für uns Erwachsene natürlich, also das ist klar.
Genau,
also.
Genau, naja.
Ja, dann wünsche ich dir und allen HörerInnen einen schönen zweiten Advent, ist doch jetzt so, ne? Ja, genau, heute ist der zweite Advent.
Genau. Und genau, Nikolaus aufzeichnen, Advent ausstrahlen.
So, das ist.
Genau, und wenn ihr irgendwelche Sachen oder Fragen noch habt an Daniela, wir haben das alles in den Shownotes verlinkt. Und sie hat ja auch eine Menge Bücher geschrieben. Ich habe auch schon eins von ihr gelesen und kann das dann an dieser Stelle auch nochmal empfehlen. Wer noch kein Geschenk hat, kann ja mal gucken, ob was da für ihn dabei ist. Und wir haben ja auch noch viele andere Autoren in unserer Riege der Gäste gehabt. Zum Beispiel Lorenz Meyer, der hat ja auch ein schönes, der hat ein Adventskalenderbuch sozusagen geschrieben. Das habe ich auch schon angelesen. Grüße gehen hier raus an Lorenz. Und das ist auch ein tolles Buch. Und eine große Bitte, keiner von uns sieht es, wenn ihr es bei Amazon bestellt, aber bestellt es sonst doch beim Buchhändler eures Vertrauens um die Ecke. Ja, das sei dann auch nochmal gesagt. In diesem Sinne, happy zweiten Advent.
Schöne Zeit euch.
Tschüssing.
Tschüss. Ja, oder darf ich schon?
Ja.
Dann machen wir nochmal, warte. Ja, also.